Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Zu jedem Furz gibt es ein Buch. Nun auch über den Furz. Geschrieben von jemandem, der sich damit bestens auskennt. Liebe Grüße nach Kärnten, Dr. Anton Brunsch.
Ja, danke für die Einladung, sehr gerne. Danke.
Heißhungerattacken, Gereiztheit, Libidoverlust, Allergien, Migräne, Depressionen, Juckreiz am After, rheumatische Beschwerden, Gelenksbeschwerden, das sind wirklich nur ein paar der Symptome des Darmpilz Candida albicans. Herr Doktor, wie kann ich feststellen, ob ich das habe, wenn ich vermehrt Flatulenzen plagen oder wie komme ich da drauf?
Ja, prinzipiell hat fast jeder mit diesem Pilz Candida albicans zu tun. Wir sagen Candida albicans, an sich ein harmloser Pilz. Die Frage ist nur, wie viel? Diese Menge, wie viel man belastet ist mit dem Pilz, kann ich mit einem einfachen Bluttest feststellen. Und auch die Krankenkassen zahlen die Untersuchung von diesem Bluttest. Da kann ich bestimmen, wie viel Antikörper hat der Körper gegen diesen Pilz produziert. Und dass der Körper ganz viele Antikörper gegen den Pilz produziert hat, ist ein klarer Hinweis, dass da eine Pilzbelastung vorliegt. Gell? Aber sich nichts Gefährliches.
Wie hoch muss der Wert sein?
Da gibt's entweder, ich habe bei mir einmal zufällig negativ, keine Antikörper gefunden. Wow, super, gesund gelebt, lieber Süßes, liege sündig, super. Wahrscheinlich habe ich inzwischen schon längst eine Belastung. Ich soll es aber nachschauen. Üblich ist dann also 1 zu 40, 1 zu 80, 160, 320. Ab 320 spricht man von einer erhöhten Belastung, dann kommt 640, 12, 80, 2000. Und das sind die massiven Belastungen mit diesem Pilz. Ja, wie gesagt, er ist nicht gefährlich, aber wirklich lästig. Der macht nämlich diese ganzen Symptome. Auch Leute, die unter Depressionen leiden, haben manchmal auch da dieses Problem zusätzlich, wo man einfach da angreifen sollte, um den Pilz loszuwerden. Und die Leute fühlen sich dann wohler, haben mehr Energie, mehr Power.
Herr Doktor, mein Großvater hat immer wieder mal gesagt, wer rülpst und pforzt, der braucht keinen Arzt.
Die Menge macht's aus.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Furze sind denn normal? Ab wann sollten die Alarmglocken läuten?
Schau, das habe ich recherchiert im Buch. Ich möchte jetzt aber keine Zahlen nennen. Recherchiere ich sie selber. Die Zahlen variieren ständig. Und angeblich furzen auch Frauen. Ja, wobei ich dazu sagen muss, die sind aber scheinbar und angeblich noch gefährlicher als die von Männern, weil sie noch mehr stinkende Gase enthalten können.
Ich habe natürlich Ihr Buch verschlungen. Es war tatsächlich wirklich amüsant zu lesen.
Auch ich habe mich köstlich amüsiert beim Recherchieren.
Früher war es ja wirklich ein Ausdruck auch von Zufriedenheit. Ja, sogar eine Geste des Anstands. Ja. Und bei den Babys freut man sich auch über jedes Bäuerchen. Als Erwachsener tut man sowas nicht. Sollten wir denn mehr furzen und rülpsen?
Nein. Okay. Wir sollten uns einfach anders ernähren. Aber eines muss ich schon sagen, es kann manchmal so sein, dass Leute so schwer krank sind, zum Beispiel durch einen Darmkrebs, dass die Gase nicht mehr rauskommen können. Und da wird es dann wirklich gefährlich, weil der Bauch sich massiv aufbläht. Und wenn der nicht furzt, ist es ein Zeichen, hoppala, der Bauch auch massiv aufgebläht ist und schmerzhaft ist, hoppala, der muss dringend zum Arzt. Das kann auch ein Krebs, ein Darmverschluss auch sein. Ja, aber wie gesagt, jeder Furz, der uns verlässt, ist ein Geschenk Gottes. Okay. Zumindest für meinen Körper, für die Umgebung, über das lässt sich streiten. Übrigens bei diesem Thema Partnerschaften, Furz, da gibt es eine Theorie, die aber nicht untermauert ist, dass eben sterbende Zellen Hydrogensulfid produzieren. Und Hydrogensulfid regt die Mitochondrien an, besser zu arbeiten und mehr Energie zu produzieren, um dadurch besser überleben zu können. Also man könnte durch einen Furz, nach der Theorie, durch das Hydrogensulfid, die Lebenserwartung des Partners erhöhen. Aber bitte nicht diese Versuche nachmachen. Das ist eine nicht bestätigte Theorie, eine lustige Meinung von irgendjemandem, der einfach nett ist. Nett und süß, ja.
Herr Doktor, wovon werden denn jetzt Flatulenzen am häufigsten ausgelöst?
Natürlich diese ganzen blähenden Sachen, aber ich möchte nie zu sehr ins Detail gehen, was ich essen soll. Mir ist es viel, viel wichtiger zu sagen, wie ich essen soll. Und da gibt es einen guten Lehrsatz vom F.X. Meyer: Das falscheste Essen richtig gegessen wird weniger schaden als das richtigste Essen falsch gegessen. Und eben viele Menschen sterben wegen dem falschen Umgang mit Messer und Gabel. Nicht, weil sie sich mit Messer und Gabel erstechen, sondern weil sie einfach zu viel essen, zu schnell, zu hastig und zu fett. Und vor allem zu süß. Und das zu süß ist ein entscheidendes Problem, das man auf jeden Fall angehen sollte. Und ich finde, so wie es die Tabaksteuer gibt, bin ich für eine Zuckersteuer. Das darf man gerne einführen. Der Zucker soll unermesslich teuer werden, dass Leute viel, viel weniger Zucker essen.
Okay. Zurück nochmal zu diesem Candida-Pilz. Der fasziniert mich schon sehr.
Ja, ja, ist schwer loszuwerden, der Pilz, ja.
Für einen Candida-Pilz gibt es nichts Schöneres, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, als sich an einem im Dickdarm herumliegenden alten Kotrückstand zu delektieren. Wieso? Wodurch entsteht der? Wie überlebt er?
Also stellen Sie sich vor, Sie hauen sich ein Stück Fleisch in den Körper hinein, ohne es richtig zu verdauen. Die letzte Möglichkeit, das Fleisch zu zerkleinern, sind die Zähne. Mit Messer, Gabel kann ich es versuchen, mit den Zähnen kann ich es versuchen. Und wenn ich es dann runterwerfe, wird der Magen und der Dünndarm das manchmal nicht schaffen, das ganze Fleisch in die kleinsten Bestandteile zu zerlegen, dass das ins Blut übergehen kann. Durch diese ganz dünne Membran durch den Darm ins Blut übergehen. Und solche Essensreste bleiben immer wieder liegen im Darm und fangen halt gern und faulen an. Und diese Pilze, die lieben sowas und ernähren sich davon. Und die bilden auch Fuselalkohole. Und diese Fuselalkohole sind Gifte. Die Gifte gehen ins Blut über und lähmen auch zum Teil eben also beeinträchtigen die Funktionsweise des Gehirns. Auch etwas, wenn man sich das erklärt, Leute wissen nicht, wie funktioniert das, wenn ich einen Alkohol trinke, warum kann ein Polizist durch einen Atemtest feststellen, wie viel Alkohol ich im Blut hatte? Das ist ein relativ komplizierter Weg, den der Alkohol durch den Körper nimmt. Das wissen nicht einmal Polizisten. Der Alkohol geht erst vom Mund über die Speiseröhre in den Magen. Vom Magen geht aber der schon ins Blut über. Und vom Blut, aber zuerst vom Magen geht es zuerst in die Leber, vom Blut in die Leber. Die Leber versucht das zu entgiften. Von der Leber geht es weiter über die untere Hohlvene zum rechten Vorhof des Herzens. Von da in die Lunge. Und da wird es dann abgeatmet. Also man glaubt, dass der Alkohol als Rülpser rauskommt. Nein, er wird herausgeblasen über die Lunge. Und vorher war der Alkohol schon bei vielen Stationen, der war im Magen, der war in den Hohlvenen, der war in der Leber, der war schon im Herzen und in der Lunge und dann kommt er erst raus. Und so können auch diese Fuselalkohole auch das Gehirn beeinträchtigen. Also bis der Alkohol ins Gehirn kommt, geht es ja noch weiter. Ein Teil atme ich ab, der Rest bleibt ja noch drinnen, der geht dann in den linken Vorhof, in die linke Kammer und von der Kammer erst dann ins Gehirn. Also bis ich den Alkohol im Hirn habe, hat er so viele Stationen durchlaufen und das machen auch diese Gifte im Darm, bis das aus dem Körper rauskommt.
Jetzt das heißt, überall versucht das Essen durchläuft den ganzen Körper.
Natürlich, ja, von bis rundherum durch den ganzen Körper geht das ganze Essen, natürlich. Ja. Immer diese Stationen, Magen, Dünndarm. Übrigens, der Dickdarm, der nimmt nur Wasser auf. Ja. Der heißt nicht nur deswegen Dickdarm, weil er dicker ist, sondern weil er den Speisebrei eindickt. Das meiste Essen, also Zucker, Eiweiß und Fette, werden vom Dünndarm ins Blut abgenommen. Vom Dünndarm. Und zuerst versucht eben auch die Bauchspeicheldrüse und die Galle und die Leber das mit Sekreten zu zerkleinern. Mhm. Ja? Und vom Dünndarm geht es ins Blut und dann immer macht es diesen ganzen Weg durch den ganzen Körper, Lungenkreislauf, Herzkreislauf, großer, kleiner Kreislauf und läuft dann durch den ganzen Körper. Und deswegen ist es schade, wenn man aufs richtige Essen nicht achtet, wenn man das so ohne zu denken einfach reinwirft. Wobei das Interessante ist ja wirklich, ein total gesunder Mensch kann sich diese ganzen Diätfehler leisten. Der kann sich ernähren wie eine Müllverbrennungsanlage. Der kann den ganzen Scheiß reinwerfen, ohne zu zerkauen. Er wird daran nicht sterben, er wird es überleben. Aber nur die Frage ist, wie lange und wie gut.
Der Furz, Alarmsignal des Körpers, ist der Titel Ihres Buches. Und das Buch ist ein humorvolles Plädoyer für mehr Esskultur und gesündere Verdauung. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Art und Weise der Furze auch bundesländerabhängig ist, oder? Ich meine, in Kärnten gucken wir bei keiner Brettljausen und bei keinem Schnaps vorbei. Was halten denn Sie als Arzt vom Verdauungsschnaps?
Sehr viel.
Wirklich?
Solange man eine gesunde Leber hat, wenn man kein Alkoholiker ist, ich bitte darum, ich empfehle den Köchen, die schlecht kochen, den Leuten nach dem Essen einen Schnaps zu geben, damit sie das grausige Essen des Kochs besser vertragen können.
Welchen bevorzugen Sie da? Welchen Schnaps?
Die ganzen Magenbitter.
Okay.
Ich will sie keine Firma nennen. Kräuterbitter. Es gibt verschiedene Firmen. Ich bevorzuge schon eine, sage ich dann später unter vier Augen. Ja.
Ja.
Ich trinke das gern hin und wieder, ein Schnaps oder ein Cognac. Ja,
Ja.
aber man muss nicht Alkohol nehmen. Um die Verdauungstätigkeit zu verbessern, kann man auch schauen, dass man erst einmal vorm Essen einmal durchatmet, verschnauft, tief durchatmet, schaut, dass der Sympathikotonus wegkommt, dass die Durchblutung von den Bauchorganen verbessert wird, dass der Körper mehr Verdauungssekrete produzieren kann. Und ein Aperitif als Wermut oder irgendein Alkoholaperitif ist sicher zu empfehlen, aber auch eine Suppe tut's. Eine Suppe oder eben, wie es früher üblich war, ein Tischgebet. Gott, ich bin von der Kirche ausgetreten, ich mache das nicht, aber es ist an sich was eine gute Idee, vorm Essen sich zusammenzusetzen und irgendwas in aller Ruhe zu machen, am besten irgendein Ritual, damit der Körper vom Sympathikotonus wegkommt, in den Parasympathikus Tonus übergeht und dann Zeit hat, das Essen optimal aufzuspalten.
Die Sache mit der Suppe, da bin ich jetzt hellhörig geworden, weil ich mag
Ja,
an und für sich keine Suppe, aber das macht durchaus Sinn, ne? Als
ja, dass ich eben
Vorspeise.
mal dem Körper mal sage, Achtung,
Ja.
jetzt kommt Futter.
Aha.
Jetzt bitte Verdauungsenzyme aktivieren, Gallenblase, häng dich
Ja.
an, hau ein Sekret raus.
Herr Doktor, Zucker macht nicht nur süchtig, er fördert
Ja.
den Candida-Pilz, er fördert Entzündungen und Entzündungen sind es ja auch, die den Alterungsprozess ankurbeln. Habe ich von Österreichs Anti-Aging-Papst, dem
Schön.
Dr. Markus Metka, im Podcast-Interview 78 gelernt. Die Frage an Sie lautet: Wie komme ich weg vom Zucker?
Ich habe einmal ein Buch drüber gelesen, ein Buch über die Wirkung des Zuckers. Vorher habe ich im Kaffee so viel Zucker reingegeben, dass der Löffel drin gestanden ist. Seitdem ich das Buch gelesen habe, kann ich mir Kaffee mit Zucker gar nicht mehr vorstellen. Es spielt sich nur hier ab, genauso beim Abgewöhnen vom Rauchen. Ein Freund, der lange Zeit viel geraucht hat, ist einmal zur Raucherberatung gegangen. Zu einem Rauchentwöhnungstraining. Wie er hingegangen ist, hat er gesehen, wie teuer das ist, dieses Training. Hat er gesagt, wenn das so teuer ist, höre ich gleich auf zum Rauchen, es hat funktioniert. So. Und beim Zucker auch, ich spitze im Kopf ab. Lies einmal ein Buch drüber, beschäftige dich mit dem Thema und denk darüber, Zucker kann der Körper selber produzieren. Ich muss den Zucker nicht zuführen. Den Zucker kann der Körper aus Eiweiß, aus Fett selber produzieren. Ich brauche nicht zuführen. Und da habe ich dieses Märchen geschrieben von dem Zuckerbäcker. Das Zucker, 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 süße Märchen. Einmal hat eine Oma ihrer Enkeltochter das Märchen vorgelesen und hat die Enkelin gesagt: Du Oma, ich will nie mehr im Leben an Zucker essen. Und so versuche ich halt den Kindern auch, den Zucker abzugewöhnen. Ich darf berichten, ich habe jetzt zwei Patientinnen gehabt, die erzählt haben, seitdem sie mein Buch gelesen haben, haben sie automatisch Gewicht verloren. Dass sich
Nein.
ein bisschen mit dem Thema Süßigkeiten, Zucker beschäftigt haben. Das geht von alleine, das spielt sich nur im Kopf ab.
Das Märchen ist übrigens nachzulesen, tatsächlich auch in
Ja.
Ihrem Buch, Herr Dr. Brunsch. Was tun denn Sie für Ihre Darmgesundheit? Machen Sie auch mal eine Kur? Was können Sie mir empfehlen?
Empfehlen du jedem hin und wieder eine Entschlackungskur zu machen. Auch die Kirche empfiehlt das zur Fastenzeit, hat absolut Sinn. Gell? Ich selbst muss sagen, ich habe eine Freundin, die ist ja eine militante Gesundesserin und die ist ja noch viel, viel, ist eine Veganerin oder sowas von streng und schlank und achtet so auf die Ernährung. Ich habe gar keine Chance, mich ungesund zu ernähren. Ich ernähre mich einfach gesund und dann funktioniert es. Ich brauche es momentan nicht. Aber warten wir mal ab, in ein paar Jahren werde ich es vielleicht wieder brauchen. Wenn wir sehen, zurzeit ist mein Gewicht schön konstant. Wenn es aber zu viel wird, dann werde ich ganz sicher was dagegen tun, weil ich habe keine Lust,
Okay.
früher älter zu werden. Sinnloserweise. Ich habe die schönsten Blutgefäße, der Ultraschall von den Halsgefäßen hat keinen Kalk gezeigt. Also ich hoffe, das bleibt so. Die Leberwerte sind überraschend schön, wundere ich mich
Und das
selber.
in Kärnten.
Obwohl ich vermute, dass vielleicht der Laborchef mir zuliebe schöne Werte reinschreibt, weil Alkohol trinke ich gern, ja. Muss auch sagen,
Diese Geschichte mit dem Kalk, wie beugen Sie davor in den
na,
Gefäßen?
ja, zu wenig, kein Fett, wenig Fett,
okay.
vor allem wenig Schweinefett.
Ja.
Wenn man sich ernährt wie ein Schwein, darf man nicht sich wundern, dass man bald aussieht wie ein Schwein. Muss ich ehrlich sagen, ich kenne Menschen, die schauen wirklich schon so aus wie das, was sie gegessen haben.
Also ich muss jetzt an der Stelle gestehen, ich bin so ein bisschen ein Butter-Junkie, ja?
Butter, kein Problem.
Ach
ja.
So.
Und denk es an das Kokosöl zum Beispiel.
Ja.
Kokosöl, ab einer gewissen Temperatur ist Kokosöl flüssig.
Richtig.
Wenn ich Kokosfett verwende,
ja.
das Fett wird dann automatisch flüssig. Bei der Körpertemperatur wird das Kokosfett flüssig sein. Und das Kokosfett wird dann keine Verkalkung machen, kann keine Verklebung machen. Wenn ich Schweineschmalz zuerst erhitze und das heiße Schmalz in den Abfluss reinschütte, beim Waschbecken, darf ich nicht wundern, dass Waschbecken sich verstopfen wird. Und wenn ich das im Körper reinwerfe, dann wundern, dass das sich überall ablagern wird. Aber hin und wieder esse ich trotzdem gerne Schweinefleisch oder was Deftiges. Also wenn ich jetzt auf den Berg gehe und am Gipfel den Gipfelsieg feiere, dann darf ich was essen, weil ich es ja wieder verbrauchen werde. Also das steht im Buch drinnen, das, was dem Schmied gut tut, das zerreißt den Schneider. Also man darf sich auch, es ist nicht wichtig, nochmal, nicht was ich esse, sondern wie und wann ich wie viel esse. Das ist wichtig.
Herr Doktor, nichtsdestotrotz.
Vielleicht liegt auch eine Genetik dabei, vielleicht wie Glück auch kann auch sein. Das spielt natürlich viel mit. Ja, aber wenn man eine schlechte Genetik hat, umso mehr muss man aufpassen, das richtig zu machen. Und wer gute Genetik hat, soll es nicht aufs Spiel setzen und das einfach verhauen wegen einer dummen Fehlernährung.
Oder nichtsdestotrotz, Sie haben in Ihrem Buch trotzdem zwei Kuren quasi oder Therapien angesprochen. Zum einen die Dr. Meyer-Kur, das ist doch diese Semmeldiät. Und dann.
Ja, es ist keine Semmeldiät. Die FX-Meyer-Kur ist quasi eine Erziehungsmaßnahme. Eine Entschlackungskur, bei der der Körper lernt, sich richtig zu ernähren. Und da geht es nur darum, dass man das richtige Kauen sich antrainiert. Und als Kautraining wird die Semmel verwendet. Die Semmel wird nicht verwendet, um Kalorien zuzuführen, sondern nur, um das Kauen zu trainieren, um richtig kauen zu lernen. Um das geht's. Aber eben auch alle Vergiftungsorgane zu aktivieren und schauen, dass man den Dreck aus dem Körper rausbringt, mit Bittersalz in erster Linie oder Glaubersalz.
Wie lange dauert so eine?
Und die Kolonhydrotherapie ist einfach eine schnelle Methode, um ganz schnell den Dickdarm von alten Schlacken und Kotrückständen zu befreien, wo eben über den Mastdarm mit einem Zwei-Wege-System mit warmem Wasser den Dickdarm zu entleeren. Aber nur den Dickdarm. Den Dünndarm brauche ich kaum entleeren. Im Dünndarm gibt es kaum Schlacken. Durch den Dünndarm geht der Dreck, das Essen geht relativ schnell durch. Im Dickdarm bleibt es liegen. Und da bleiben die ganzen Rückstände drinnen. Und da habe ich schon viel erlebt. Ich mache das schon seit 20 Jahren Kolonhydrotherapie. Ist ja unglaublich.
Kolonhydrotherapie. Das heißt, da muss man zu seinem praktischen Arzt gehen? Und der
machen
begleitet
ganz wenige.
Das oder wie funktioniert das?
Nein, das machen nur wenige. Das ist ein sehr ziemlicher Aufwand.
Okay.
Das ist ein eigenes teures Gerät, das man sich anschaffen muss. Man braucht gute Mitarbeiter, die man einschulen muss. Es geht sehr viel Zeit drauf. Die Krankenkassen zahlen nicht. Die Therapie ist relativ teuer. Es sind momentan 150 Euro für eine Therapie.
Ja.
Das kann sich nicht jeder leisten.
Wie lange dauert diese Therapie?
Eine Stunde auch.
Aber das war's dann? Es ist eine einmalige Sache.
Man liegt am Rücken, okay. Also man muss die Unterhose ausziehen,
in den
Mastdarm kommt ein kleines Schläuchlein rein.
Schlecht.
Ja, schon, ja. Und also, da kommt eben ein kleiner Schlauch hinein, das tut nicht weh. Und während man am Rücken liegt, rinnt Wasser rein und raus und immer höher.
Okay.
Bis ich den letzten und mittleren, bis zum oberen Dickdarm, bis ich den ganzen Dickdarm sauber durchgespült habe. Da sieht man in einem Sichtglas auch, was alles rauskommt. Und da sieht man immer wieder diese typischen Schlacken, die da rauskommen. So plastikähnliche Belege, die einfach dann rauskommen. Oder einmal, das unvergesslich war ein Patient, das war im Jänner einmal, der zu Weihnachten zuletzt Champignons gegessen hat und im Jänner kommen die Champignons hinten raus, unverdaut. Und er hat eben über chronische Kopfschmerzen geklagt und alle Probleme, weil das Essen nie richtig verdaut wurde und ein Teil ist noch fast unverdaut hinten rausgekommen.
Also ich habe jetzt auf alle Fälle mal gelernt,
dass
wie wichtig langsames Essen ist und das Kauen. Herr Doktor, eine Sache, die mir bis heute auch nicht bewusst war, lautet entweder essen oder trinken. Aus welchem Grund das?
Wie gesagt, der 100% Gesunde kann ohne weiteres zum Essen trinken, wie viel er will. Auch der Kranke immer wieder. Aber wenn man Probleme hat, soll man viel mehr darauf achten, dass das, was ich esse, eben richtig zerkleinert wird. Wenn ich jetzt Essen in den Mund reinwerfe und Wasser dazu schütte, wird das der Magensaft mit Wasser verdünnt. Auch das Pankreassekret und das Gallensekret wird auch mit Wasser verdünnt. Und dieses Sekret kann das Essen nicht mehr so optimal aufspalten, wenn es verdünnt ist. Eine verdünnte Säure wird nie so gut arbeiten wie eine konzentrierte Säure. Aber wir haben hier im Darmbereich aber Säuren und Laugen. Einmal die Salzsäure des Magens und die basischen Laugensekrete von der Bauchspeicheldrüse und von der Galle. Und es ist so wichtig, dass das zusammenkommt, weil sonst würde die Magensäure uns ja den Dünndarm auffressen. Es würde ja Löcher in den Dünndarm machen, was auch immer wieder vorkommt. Leute mit 12-Fingerdarmgeschwüren haben das Problem, dass sie zu viel Magensäure haben und diese Säure zu wenig neutralisiert wird und bei Entzündungen im 12-Fingerdarm Löcher hineinmachen kann. Früher war es ganz häufig, bevor diese Magensäurehämmer gekommen sind, war es total häufig, dass die Leute Magenverkleinerungsoperationen gebraucht haben, weil sie Löcher im Magen hatten und mit chronischen Schmerzen. Wow. Aber diese Magensäurehämmer haben zwei Seiten. Die sind ein Segen für die Medizin, absolut. Magenschutz, wenn man zu viel Medikamente nimmt, die Magenschleimhaut angreifen können. Aber auch bitte nur bei diesen Medikamenten, die Schleimhaut angreifen. Medikamente, die nicht auf den Magen gehen, brauchen keinen Magenschutz.
Auch, ja genau, nicht prophylaktisch. Pille. Es gibt ja Leute, die nehmen es gerne prophylaktisch.
Ne? Nein, das Problem ist nämlich, wenn ich zu viel Magensäurehämmer nehme, habe ich zu wenig Magensäure. Dann ist genau das, wie wenn ich zu viel verdünne. Ja. Trinken. Und wenn ich zu wenig Magensäure habe, besteht die große Gefahr, vor allem auch bei Fischeiweiß, da gibt es ein tolles Beispiel davon, habe ich nämlich selber mal erlebt. Ich habe auch Magensäurehämmer im Krankenhaus bekommen und dann einen relativ rohen Fisch bekommen, habe einen Hautausschlag gekriegt, weil eben das Fischeiweiß teils unverdaut durch die Darmwand ins Blut übergeht und das Blut es sofort als Fremdkörper erkennt und die ganze Allergiekaskade aktiviert wird und dann im Fischeiweiß Allergien auslösen kann, wenn man zu viel Magensäurehämmer nimmt. Und es gibt auch schon belegte Studien, dass eben häufiger Gebrauch von Magensäurehämmern Nahrungsmittelunverträglichkeiten total die Häufigkeit erhöhen kann.
Mhm. Ja, jetzt also zurück Vorsicht, noch einmal zum Furz. Was hat der mit der ganzen
von der
Erbtante
erinnern, von der Erbtante, wo ich der Erbtante ganz viel Magensäurehämmer gebe und sie zum Sushi einlade, in der Hoffnung, dass sie bald erben werde. Achtung, da kann man gesiebte Luft atmen, steht drinnen. Ja?
Gesiebte Luft. Herr Doktor, Flatulenzen in der Lyrik. Welcher Spruch fällt Ihnen denn da ad hoc ein?
Ja, steht im Buch drinnen, nicht?
Ja, richtig.
Diogenes, der Weise, spricht: Knatternde Fürze stinken nicht, aber diese leisen Weichen, die dir durch die Hosen schleichen, Mensch, vor denen hüte dich, denn diese stinken fürchterlich.
Wieso ist das so? Wieso stinken die leisen und nicht die lauten?
Das ist einfach ein anderes Gas drin, eine andere Gaszusammensetzung.
Mhm. Ja. Das war's.
Ja. Und übrigens, Furze brennen wirklich. Ich hatte noch nicht den Mut, das bei mir selber auszuprobieren. Würde auch jeden warnen, das ausprobieren. Aber diese Furze durch den hohen Methangehalt stinken wirklich. Gell? Und da gibt es auch diese Theorie, dass diese Drachen, die fliegenden Drachen, deswegen fliegen und Feuer speien können, weil sie viel Methan in ihren Hohlräumen drinnen haben. Und das Methan eben das ganze Tier leichter macht, dass es fliegen kann und dann ein Zahn, der ein Feuerstein ist, der Zahn dann das Gas erhitzen kann, das Gas zum Brennen, zum Entflammen bringen kann. Ja, also das Methan ist das, was eben brennt und das andere sind die mehrere Gase, ich will sie nicht aufzählen, ist nicht wichtig. Ja. Ich muss selber wieder recherchieren, wie die Gase genau heißen. Aber
ein Furz hat es tatsächlich auch ins Guinness Buch der Rekorde geschafft.
Meiner nicht.
Nein.
Ja, jemand hat es geschafft, über 2 Minuten 42 Sekunden zu furzen, bis er einen Rekord brechen wird. Aber ich kann mir vorstellen, beim nächsten Oktoberfest vielleicht schafft es irgendein Münchner oder so.
Der Furz hat es ins Guinness-Buch geschafft. Und Sie, Herr Dr. Brunsch, schaffen als nächstes ein Buch mit dem Titel »Warum ist eine Scheidung so teuer? Weil sie es wert ist«. Ein Mann spricht Klartext, gleich in Teil 2.